Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Und in üblicher Manier sage ich herzlich willkommen zu Folge 72 von Ordnung trifft. Heute zu Gast eine Entscheidung, nämlich die von Julia. Und Julia, du bist das zweite Mal im Podcast, oder?
Ja, genau.
Dich habe ich schon mal in der zweiten Staffel, glaube ich, interviewt zu deinem grundsätzlichen Ordnungsbusiness. Und seither ist unglaublich viel passiert. Und weil ich über das Thema Nische im Ordnungsmarkt mal sprechen wollte, dachte ich, ich lade dich nochmal ein, denn du hast viele interessante Entscheidungen getroffen, vor der noch ganz viele andere Kolleginnen stehen. Und was das ist und wie du dich entwickelt hast, da starten wir vielleicht mal ganz am Anfang, oder? Also du bist in dein Ordnungsbusiness gestartet. Mit welchem Gedanken oder mit welcher Idee? Und vor wie langer Zeit nochmal?
Also ich habe jetzt am 1.3. mein dreijähriges Jubiläum.
Sehr gut, okay. Da kann man ja mal so einen Strich drunter ziehen, oder?
Ja, also da bin ich echt auch immer begeistert, wie schnell diese Zeit umgeht. Und am Anfang habe ich ja erstmal nebenberuflich gestartet und habe gedacht, ich muss erstmal alles und jeden abdecken. Ich nehme auch erstmal jeden Kunden an, damit ich auch erstmal ein Gefühl dafür bekomme, welche Kunden passen zu mir und mit welchen Kunden möchte ich natürlich auch zusammenarbeiten.
Ja.
Und das hat sich dann über die Zeit hinweg in eine gewisse Richtung entwickelt. Also da gab es dann auf jeden Fall auch eine starke Tendenz, die ich da beobachten konnte.
Okay, aber am Anfang, und das macht ja schon erstmal Sinn, oder? Rauszugehen, darüber zu sprechen, was man macht und dann erstmal Referenzprojekte zu machen und überhaupt erstmal mit allem zu arbeiten, was da kommt, oder? Also als ersten Schritt kann man schon mal sagen, das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz.
Ja, auf jeden Fall. Also auch wirklich ja, eine ganze Diversität von Kunden abzudecken. Also sich nicht auf ein Alter oder ein Geschlecht oder eine Nische der Berufe zu beschränken, sondern zu sagen, ich nehme Frauen und Männer, ich nehme junge Männer, ich nehme alte Männer, junge Frauen, alte Frauen. Und allein, ich hatte zum Beispiel ganz viele alleinstehende Frauen, die sich am Anfang bei mir gemeldet haben, hatte dann aber zwischendurch auch mal Männer oder Kunden von weiter weg, mit denen ich dann online gearbeitet habe. Also es war wirklich alles von bis dabei und auch von Privatpersonen bis Unternehmer.
Und was hast du dann festgestellt in der ersten Phase? Also mit wem konntest du gut arbeiten und mit wem konntest du nicht so gut arbeiten?
Also ich habe schon ziemlich schnell so in den ersten 3 bis 6 Monaten festgestellt, dass ich mehr in den B2B-Bereich gehen möchte, weil ich da gemerkt habe, dass die einfach natürlich zum einen mehr Bedarf haben und zum anderen aber auch wirklich den Prozess mehr durchziehen. Also ich will nicht sagen, dass die Privatpersonen da inkonsequent sind, aber die Privatpersonen probieren erstmal mehr alleine und hatten dann auch zwischen den einzelnen Sitzungen immer größere Zwischenräume, wo wir gar keine Termine hatten. Und bei den B2B-Kunden war es so, die haben von vornherein gesagt, ich brauche sie einmal die Woche oder zweimal im Monat. Und dann habe ich gedacht, ach okay, das ist natürlich für mich dann auch eine Einkommensquelle, auf die ich mich verlassen kann.
Ja, das verstehe ich. Und hast du dann auch direkt deine Website geändert und hast dann alle, oder wie hast du dann angefangen, langsam deinen Fokus auf B2B, ist ja Business to Business, das heißt, du hast grundsätzlich Unternehmen angesprochen. Und da gibt es ja auch eine riesengroße Bandbreite an Unternehmen, die man ansprechen kann, von dem selbstständigen Einzelunternehmer oder Existenzgründer bis hin zu VW. Kann man da ja teilweise alles machen. Also was war dann so dein Ansatz? Und hast du dann tatsächlich auch eben deine Ansprache in der Website geändert, auf deinem Instagram-Account und so weiter? Oder wie bist du da vorgegangen?
Genau, also ich habe dann bei meinen Kanälen meine Ansprache angepasst, also sozusagen das Copywriting, wie man es jetzt professionell deklarieren würde. Und habe dann auch überlegt, okay, was sind denn so die Ziele oder was sind die Probleme von Unternehmern? Und da gab es halt auch sehr viele Überschneidungen, wo ich dann gedacht habe, okay, das nehme ich mir jetzt raus und das kommt jetzt mit auf meine Website, beziehungsweise darauf habe ich dann auch bei Instagram zum Beispiel meinen Content mehr drauf ausgelegt. Und dadurch haben die sich natürlich dann auch wieder mehr angesprochen gefühlt. Also es haben sich dann auch automatisch mehr Unternehmer bei mir gemeldet. Weil ich auch, also was ich auch sagen muss, was bei mir eine ganz große Rolle gespielt hat, war so diese mentale Richtung. Also ich habe so für mich gemerkt, ich möchte mit denen zusammenarbeiten. Und dann kam das automatisch sozusagen zurück, dass die sich dann auch vermehrt bei mir gemeldet haben. Und es wurden dann auch im Gesamten immer weniger Privatkunden, die auf mich zugekommen sind.
Ah, da bist du natürlich genau in meinem Thema, wo ich sage, wenn du geistig tatsächlich die Entscheidung triffst,
Ja.
dann kommt das auch automatisch auf dich zurück, weil im täglichen Dasein richtest du ja alles in diese Richtung aus.
Genau.
E-Mails, die du schreibst, die Ansprachen, die du über Instagram machst, die, wo du dich aufhältst ja auch. Also du redest dann wahrscheinlich weniger mit der Privatkundenperson um die Ecke, aber eher gehst du dann mal auf Veranstaltungen, wo du weißt, da sind die Leute unterwegs, ne?
Genau, richtig. Also ich habe da wirklich ja sehr viel drauf ausgerichtet und ich habe das auch abgesehen jetzt von diesen Kanälen mit Instagram, Homepage und so weiter, habe ich das auch wirklich kommuniziert. Also ich habe das sowohl in meinem privaten als auch jetzt in meinem beruflichen Umfeld ganz klar gesagt, ich betreue nur noch B2B.
Und du
Und
hast dann auch
mein
keine
anderes.
Endkunden mehr gemacht, also oder doch schon noch mal gesagt, komm, jetzt nehme ich den schon auch noch mal, oder hast du wirklich durchgezogen?
Nee, ich hatte dann natürlich auch noch die Privatkunden mit dabei. Also ich hatte da Stammkunden, die ich auch aus der Anfangszeit der Selbstständigkeit noch betreut habe. Und da habe ich auch gesagt, die will ich auch beibehalten. Also die möchte ich jetzt nicht abgeben oder so, sondern da war mir das wichtig, dass ich die einfach weiterhin als Kunde mit betreue und behalte. Und es ist aber so gewesen, dass einfach dieser Strang an Privatkunden sozusagen, der ist nicht mehr großartig gewachsen. Das waren dann halt diese paar Kunden, die sind dann halt geblieben. Und der andere Strang mit dem B2B-Bereich, mit den Unternehmern, der ist immer mehr herangewachsen, sodass ich dann auch immer mehr Verträge mit denen geschlossen habe. Also ich habe nur mit Verträgen mit denen gearbeitet und dann immer wusste, okay, wenn wir jetzt 6 oder 12 Monate zusammenarbeiten, dann habe ich das Einkommen ja safe.
Okay, verstehe. Und das war dann für dich klar, okay, B2B. Und wie bist du dann aber weitergegangen? Also ich meine, da, das ist ja nur ein Split von Privat auf Business. Das ist ja erstmal ein guter Schritt, ist aber immer noch eben von A bis Z. Und wie hast du dann entschieden, wie es weitergehen soll?
Also es hat sich dann im Mai 2022, das ist jetzt tatsächlich schon fast 2 Jahre her, eine Landwirtin bei mir gemeldet, mit der die Zusammenarbeit unfassbar gut geklappt hat. Und in diesem Zeitfenster haben sich dann auch immer mehr Landwirte gemeldet, beziehungsweise teilweise habe ich dann auch für mich überlegt, okay, möchtest du wirklich den Restaurantbesitzer, den Autohändler, den Landwirten und den Zimmerer abdecken, weil das kannst du nicht alles, weil jeder hat komplett andere Prozesse und Programme und Betriebsstrukturen und das funktioniert nicht. Und deswegen habe ich dann überlegt, okay, mit wem fühle ich mich wohl? Und wo habe ich auch die Bereitschaft, mir da das Wissen anzueignen? Und das war tatsächlich bei diesem Land, also das war ein Pärchen, da hat sich die Frau bei mir gemeldet und ich betreue aber das Pärchen seit auch fast 2 Jahren mittlerweile. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich mich da so tief in diese Materie eingearbeitet habe und dann auch wieder dieser mentale Fokus da war, ich möchte mich auf Landwirte spezialisieren, dass ich dann aus diesem ganzen Thema dann mehr Landwirte auch bei mir gemeldet haben und ich dann automatisch gedacht habe, okay, jetzt steht es ja eigentlich schon fest, wie du dich spezialisierst. Also jetzt ist das sozusagen ja schon, ja, nicht gesetzt, aber es ist dann, es hat sich dann einfach schon in diese Richtung auch entwickelt und ich habe für mich gesagt, ich möchte auch gern mit denen zusammenarbeiten, weil ich mich mit den Landwirten wahnsinnig wohlfühle und weil da auf jeden Fall auch ein Riesenbedarf da ist.
Und was
Also,
heißt denn Wohlfühlen eigentlich? Also du sagst immer ja Wohlfühlen und ich weiß auch, und ich glaube, jeder weiß irgendwie, was das heißt, aber was bedeutet das im Business-Kontext für dich?
also das heißt für mich, dass wir die gleichen Werte verkörpern. Also es gibt ja auch verschiedene Persönlichkeitstypen und ich bin auch mal an so ein paar D-Typen geraten, wo ich gemerkt habe, okay, das ist nicht meine Art von Mensch, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Und ich merke einfach, dass die Werte da gleich sind, also bezüglich der Zuverlässigkeit oder auch allgemein so der, ich sag mal, der Arbeit an sich, also was ich in welcher Zeit schaffen muss. Und auch dieses Menschliche, das ist mir unheimlich wichtig, dass wir nicht mal dieses stark Formelle haben. Also klar habe ich auch Landwirte, die ich sieze, aber trotzdem ist irgendwie so eine grundlegende Menschlichkeit gegeben, wo ich sage, in der Atmosphäre kann ich sehr gut arbeiten.
Aber es ist lustig, ne? Wie kommt man, also Das wäre jetzt nicht die erste Zielgruppe gewesen, die ich einer Julia zugeordnet hätte, wahrscheinlich. Aber es macht natürlich Sinn. Und die Fragen muss man sich auch einfach stellen. Mit wem fühle ich mich wohl? Das ist ein Grundbestandteil von Positionierung tatsächlich, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Und hast du denn wirklich schon jetzt in den letzten, weiß ich nicht, jetzt mal über die 3 Jahre hinweg, das Thema, mit wem fühle ich mich wohl, am Anfang wahrscheinlich noch ausgeklammert und dann, wo du gemerkt hast, okay, das geht nicht, dann angefangen eben diese Frage zu stellen, oder?
Genau, richtig. Weil ganz am Anfang habe ich tatsächlich auch gedacht, ich muss, weil ich ja Dienstleister bin, ich muss mit jedem Kunden klarkommen, weil der bezahlt mich ja auch dafür und dann muss ich mich ändern, damit ich mit dem Kunden klarkomme. Und irgendwann gab es dann so diesen Switch, wo ich gesagt habe, nee, du musst nicht jeden Kunden annehmen und du musst auch nicht mit jedem Menschen klarkommen.
Ist
Also
im
richtig.
Privatbereich auch nicht so, ne?
Genau, das denke ich auch. Also du bist ja auch nicht mit jedem befreundet und wichtig ist für mich persönlich immer nur, wenn ich halt sage, ich kann jetzt jemandem nicht weiterhelfen, weil ich halt zum Beispiel jetzt Privatkunden nicht mehr betreue, dass ich dann immer jemanden habe, den ich weiterempfehlen kann, damit die Person natürlich Hilfe bekommt, weil das ist ja unterm Strich das, was die Person will, egal ob von mir oder von wem anderes.
Ah, gut, das ist ein guter Punkt. Am Ende braucht man natürlich ein starkes Netzwerk, weil wenn du eine ganz spezifische Zielgruppe hast, kommen ja trotzdem noch Anfragen von anderen Seiten.
Ja.
Und die musst du dann ja aber auch qualifiziert weitergeben. Das heißt nochmal, Shoutout an alle Ordnungsexperten da draußen. Ein wirklich, wirklich wichtiger Punkt ist, dass ihr Kollegen und Kolleginnen habt, denen ihr vertraut, wo ihr wisst, die machen gute Arbeit und wo ihr dann die Kunden hingeben könnt, die potenziellen. Und die sind ja auch happy. Und am Ende, wenn die
Ja.
Landwirte haben, dann werden die wahrscheinlich die an dich geben, oder?
Genau, richtig. Also das ist wirklich so wichtig, wo ich auch mal sage, wenn du dich spitz positionierst, dann hast du natürlich da Personen, die du fest betreust, aber alles, was sozusagen außerhalb von diesem Radius ist, muss ja auch betreut werden und kommt ja auch vielleicht bei dir an. Und da ist es wichtig, das dann einfach entsprechend umzuleiten, sodass einfach die Menschen dann langfristig auch Unterstützung bekommen.
Was würdest du denn Leuten sagen, die sagen, ja, aber ich traue mich nicht, eine Entscheidung zu treffen und ich weiß auch nicht so genau, wen ich da jetzt betreuen soll oder mit wem ich mich wohlfühle, das weiß ich alles nicht. Was würdest du denen sagen?
Also ich hätte jetzt tatsächlich das mit dem Wohlfühlen gerade gesagt, aber ich würde sagen, dass vielleicht diese Menschen, also von denen ich solche Aussagen gehört habe, noch nicht lange genug dann im Business oder in der Selbstständigkeit sind. Also ich glaube, dass sie dann noch mal länger, ich sage mal in Anführungsstrichen, ausprobieren sollten, weil sich dann automatisch auch eine Richtung entwickelt. Und zum anderen finde ich aber grundsätzlich das Thema Mindset auch wahnsinnig wichtig, weil manchmal hat es auch irgendwie was so mit innerer Unklarheit zu tun. Also jeder Mensch, wenn er selbstständig ist, stößt immer mal an Punkte, wo er sagt, irgendwie stockt gerade mein Business, ich brauche gerade von außen Unterstützung, wie so eine Art Mental Coaching. Und da habe ich halt auch schon diverse durchlaufen, damit ich halt auch für mich innere Klarheit habe und die dann auch nach außen strahlen kann. Ich glaube, das ist auch ein super wichtiges Thema.
Das heißt, die Begleitung und die Inspiration von außen sich zu holen, weil du ja selber oft, ich meine, das kennt man ja, ne? So Scheuklappen und man sieht
Genau.
immer nur seine eigene kleine Box, aber da draußen findet noch viel, viel mehr statt, wo man zum Teil ja aber gar keine Kapazität hat, sich damit zu beschäftigen, weil du arbeitest ja in deinem eigenen kleinen Business vor dich hin, ne? Das heißt auch, du bist in der Mastermind zum Beispiel, also geben die dir auch Perspektive, geben die dir, ne, wie du weiter mit den Landwirten arbeiten könntest oder wie du die Ansprache machen kannst oder kriegst du da auch Input?
Ja, auf jeden Fall. Also aktuell durchlaufen wir ja diesen sogenannten Hot Seat. Da war ich jetzt noch nicht dran, aber da bin ich auch schon wahnsinnig gespannt drauf, weil es darum geht, dass einer sozusagen im Mittelpunkt steht und die anderen drumherum haben immer mit einem Timer einen gewissen Slot, wo sie dann was über diese Person sagen können. Also in Form von Kritik, Lob oder wie wirkst, also das Fremdbild einfach allgemein, wie sie die Person wahrnehmen und auch wie sind die Kanäle aufgebaut, passt das zu dem, wie ich dich kenne und so weiter. Und man darf ja in der Zeit nichts sagen, sondern man hört sich das an von diesen ganzen Personen, darf sich natürlich Notizen machen. Und dann hat man aber auch schon mal so einen ganz guten Eindruck, wie so das Fremdbild ist. Das finde ich immer sehr wichtig.
Spannend.
Ja.
Eigenbild, Fremdbild ist überhaupt ein riesiges Thema, weil ich glaube, Auch am Anfang hat man oft ein anderes Bild von sich selbst, am Anfang der Selbstständigkeit, als 3 Jahre später. Und vielleicht sollte man die gleichen Personen nochmal fragen, wie hast du mich damals wahrgenommen? Oder wie nimmst du mich jetzt wahr
Ja.
als Beginner? Und das dann als Input zu nehmen und sich weiterzuentwickeln und dann nochmal wieder zu fragen, wie nimmst du mich jetzt wahr? Was
Ja,
würdest
das
du
ist
sagen?
spannend.
Hast du deine Kunden auch schon mal gefragt, wie sie dich wahrnehmen?
Also so direkt mit der Frage noch nicht. Also ich stelle nach der Zusammenarbeit immer so ein paar grundlegende Fragen, wo ich dann indirekt daraus deuten kann, wie sie mich wahrnehmen. Aber ansonsten, also manchmal kriege ich auch, ohne dass ich frage, das Feedback, wie die mich wahrnehmen. Das finde ich auch ganz gut. Aber sonst so bewusst habe ich die Frage noch nicht gestellt.
Vielleicht auch mal interessant.
Ja.
Also gerade, ich würde es jetzt nicht bei jedem Kunden machen, um ehrlich zu sein, aber gerade wenn man so jemanden hat, den man 2 Jahre betreut, da bist du ja auch sehr eng. Ich meine, am Ende sitzt du bei denen im Büro wahrscheinlich eine Zeit und man spricht auch mal über private Dinge und vielleicht können die dir mal den einen oder anderen Tipp geben. Also auch das an alle da draußen, die mit Kunden arbeiten, die auch sehr eng mit Kunden arbeiten, mal zu fragen, wie nimmst du mich wahr? Als was für eine Person oder welche Zielgruppe würdest du mir zuordnen? Fände ich vielleicht auch ganz interessant als Frage.
Ja.
Ja. Jetzt hast du gesagt, du bist 3 Jahre selbstständig. Das ist wahrscheinlich so ein, ja, 3 Jahre sagt man ja auch immer, ist so der Punkt, wo man dann den Break-Even schafft. Das heißt, wo man dann, also man muss dazu sagen, im Digitalzeitalter haben alle dieses verquere Bild, dass innerhalb von 6 Monaten man einen Funnel aufbaut und Millionen scheffelt. Das muss man dazu sagen. Aber eigentlich ist es so, dass Businesses ab 3 Jahren nicht mehr als Startup gelten, sondern tatsächlich dann als fundiertes Business, weil sie nicht untergegangen sind, sondern weil sie sich entsprechend etabliert haben. Was würdest du sagen, waren so deine, ja, was war deine Reise der letzten 3 Jahre? Also zusammengefasst, vielleicht so 3 Erkenntnisse deiner Reise der letzten 3 Jahre.
Also was für mich eine gute Erkenntnis war, die ich auch erstmal so für mich begreifen musste, dass ich nicht alles alleine machen kann. Also das Thema Aufgaben outzusourcen und zu sagen, das will und kann ich nicht alleine machen, weil ich in der Zeit etwas viel Wichtigeres machen kann, was umsatzerbringend ist. Das heißt, ich habe ab diesem Jahr auch angefangen, meine, also Steuern habe ich schon letztes Jahr outgesourced, das mache ich halt weiterhin ganz normal, aber auch IT, Homepage, Newsletter und also so diese ganzen, ach ja, genau, und Werbung. Das sind, also ich habe jetzt wirklich ein paar Leute, die habe ich mir dann entweder empfehlen lassen oder habe mich selber dann informiert, wo ich weiß, die erledigen das für mich und die feiern auch das, was sie tun und ich feiere diese Themen nämlich nicht. Und das war so für mich eine große Erkenntnis. Dann auch die Erkenntnis, dass es viele Höhen und Tiefen gibt in der Selbstständigkeit. Und das, also für mich ist das Thema so Zuverlässigkeit und Beständigkeit sehr wichtig, weil es gibt ganz viele, die dann bei so einem Tiefpunkt direkt aufhören und sagen, ja, ach, jetzt habe ich da eine Absage oder jetzt klappt da was nicht und jetzt höre ich auf, weil dann klappt es auch nie. Was ein völliger Blödsinn ist, weil es gibt auch diesen Spruch, eine Absage ist nur ein Test, ob du bereit bist, an eine weitere Tür zu klopfen. Und so sehe ich das Leben immer, dass ich sage, die
Total
Tür.
gut.
Die hat sich, ich habe nämlich auch manchmal so ein paar knackige Personen oder Leute, wo ich sage, ah, die, da muss ich die Nuss noch knacken, wo ich dann sage, okay, jetzt klappt es vielleicht noch nicht, aber ich melde mich nur mal in einem halben Jahr bei dir, vielleicht kommen wir dann zusammen. Also,
Wie Spiel, ne? So ein bisschen wie
ja,
Spiel, wie die Neugier.
genau. Ja, das finde ich wichtig. Und als dritten Punkt finde ich es wichtig, auch mit der Zeit zu gehen. Also, dass man auch so immer mal wieder sich jemanden holt, der von außen auf die Prozesse guckt oder auch auf einen selbst als Mensch, also Thema Fremdbild, und zu schauen, wie habe ich mich verändert, weil das Privatleben verändert sich ja auch mit der Zeit. Und wie kann ich mein Business darauf anpassen? Oder auch die Kunden verändern sich. Man kann nicht eine Umfrage machen und sagen, ach, für die nächsten 5 Jahre passen die Ergebnisse, sondern man muss immer wieder weitermachen. Also diese kontinuierliche Entwicklung, das finde ich wahnsinnig wichtig.
Und das war dir alles am Anfang noch nicht so klar, ne?
Nee, am Anfang habe ich gedacht, ich mache alles alleine, ich kann alles und es gibt auch keine Tiefs, weil ich mache das ja alles so gerne.
Ja.
Und da war das Mindset noch ein bisschen, ich sage mal in Anführungsstrichen, naiver. Und mit der Zeit entwickelt sich das dann so zu dieser Businessfrau mehr, ne?
Ja. Hast du Dinge, wo du sagst, man sagt ja immer Fehler machen, ne? Fehler klingt ja immer aber so negativ. Dinge, wo du sagst, Dafür habe ich mich entschieden. Das war gut, weil ich gelernt habe, aber es war nicht meins. Hast du da vielleicht so ein, zwei Sachen, wo du sagst, das war was, da habe ich eine Erfahrung gemacht und es war wichtig, dass ich das mache? Weil ich finde, dieses Thema Fehler und zu sagen, das war eine falsche Entscheidung, ich finde, das ist keine gute Beschreibung. Ich mag auch das Wort Konkurrenz nicht, ne? Das hat man schon mal. Aber dieses, weil falsch ist es nicht. Es gibt ja immer das, wenn du etwas tust, kann zwei Dinge rauskommen. Entweder du lernst was oder es wird einfach richtig gut. Und wenn du was gelernt hast, ist das ja auch etwas Positives. Also hast du da irgendwie ein, zwei Dinge, die du, wo du sagst, gut, da habe ich jetzt nicht mit weitergemacht, aber da habe ich durchaus viel gelernt.
Was mir jetzt gerade spontan in den Kopf kommt, ist auf jeden Fall meine Homepage. Da habe ich mit einem Baukastensystem gestartet, was auch für den Anfang absolut ausreichend war. Also da hatte ich Jimdo und war bei dem Anbieter Jimdo und bin dann aber gewechselt zu WordPress mit Elementor. Ist natürlich ein bisschen komplizierter, sich da zurechtzufinden, aber im Gesamten deutlich flexibler, auch was diese ganzen Verknüpfungen zu anderen Programmen angeht und Auswertung und so weiter. Und da denke ich, das ist für den Anfang absolut okay, sich das, also diese Homepage zu nutzen. Aber langfristig betrachtet, finde ich, ist es dann halt einfach nicht professionell und nicht umfangreich genug.
Ja, aber das
Also
hat
das war auf jeden
eben,
Fall ein
wie du schon sagst,
Thema.
ne, am Anfang vielleicht gut. Und am Anfang ist natürlich auch schwierig, so viel Zeit und Invest auch in WordPress zu stecken. Das ist dann natürlich mal so ein Riesenberg, kann ich mir vorstellen. Du hast ja eh schon 43 andere Sachen. Dann auch noch mit WordPress zu starten, kann ich mir vorstellen, ist einfach erstmal eine zu große Hürde. Auf der anderen Seite ein Wechsel ist natürlich auch dann schwierig, wahrscheinlich. Invest
Ja,
halt.
bestimmt.
Hast du noch einen anderen? Irgendwas, wo du sagst, ja, war eine Entscheidung, muss ich nicht noch machen. Vielleicht eine Zielgruppe, die du erst dachtest, dass du die annimmst und dann gemerkt hast, doch nicht.
Also ja, was die Privatkunden anging, also dass ich halt erst gedacht habe, das ist mehr so meins und dann aber langfristig gemerkt habe, okay, ich bewege mich eher zu einem anderen Bereich oder zu einer anderen Zielgruppe hin. Also ich bin da auch genauso wie du, dass ich sage, es gibt da keine Fehler. Also man deklariert es halt immer so, weil man das auch schon von früher so gelernt hat, dass man es Fehler nennt. Aber ich nenne es auch immer Erfahrung, weil all das hat dazu beigetragen, dass ich ja jetzt da bin, wo ich jetzt stehe. Und hätte ich das vorher alles nicht durchlaufen, würde ich jetzt vielleicht wo ganz anders stehen. Und Fehler gehören ja mit zum Prozess dazu und sollten ja nicht negativ bewertet werden.
Ich glaube, nur am Ende werden wir so erzogen immer, ne? So in unserem Gesellschaftssystem haben wir immer dieses, man darf keine Fehler machen. Da sind die Amis tatsächlich schon ein bisschen besser, die sagen, ich nehme tatsächlich als Investor lieber jemanden, der schon 5 Unternehmen gegründet hat und vielleicht auch 3 in den Sand gesetzt, weil der weiß, wie man es nächstes Mal besser macht. Und bei uns heißt es immer, ja, nee, wenn du das jetzt machst, dann musst du es auch richtig machen und richtig durchziehen. Diese Fehlerkultur, finde ich, wurde bei uns nicht so wirklich gut in die Kinderschuhe gesteckt. Wäre schon gut, wenn man das einfach offener spielen könnte, oder? Wenn man auch einfach mal sagt, das war jetzt eine Entscheidung, da schlage ich jetzt wieder eine andere Richtung ein.
Genau, also ich habe sogar mal von einer Firma gehört, wo die von den Mitarbeitern die Fehler in Bilderrahmen aufhängen.
Ach echt?
Das finde ich so
Witzig.
geil.
Gute Idee.
Jetzt
Außer man
weil
hat einen Invest von einer Million irgendwo in den Sand gesetzt.
das total interessant ist.
Aber ja, klar, warum denn nicht?
Weil du hast immer, jeder Mensch, das ist ja auch okay, wenn man das macht, aber viele haben ihre Zertifizierung ja irgendwo an der Wand hängen und so, und da kannst du ja auch drauf stolz sein, mit völligem Recht so. Aber die Fehler, sich mal an eine Wand zu hängen und dann zu sagen, ach, das und das und das ist passiert und deswegen ist aber jetzt das passiert, also was viel Positiveres bei rausgekommen, das finde ich halt auch einfach so eine smarte Idee.
Ich habe letztens einen super Tipp in einem Podcast gehört. Du kannst mal ein Tagebuch schreiben, aber das Fehlertagebuch. Du schreibst alles auf an einem Tag, was nicht gut gelaufen ist oder wo du eine Absage gekriegt hast oder. Schreibst alles auf. Und dann lässt du aber unter jedem Thema, was du aufschreibst, lässt du immer 2 Zeilen. Und 2, 3 Monate später guckst du nochmal rückwärts und schreibst dann drunter, was aus diesem Thema eigentlich geworden ist.
Oh, spannend.
Weil du denkst dann eben, jetzt hast du die Absage bekommen und es gibt ja auch Wochen, wo du vielleicht nur Absagen kriegst. Gibt's auch, 7 Tage am Stück nur Absagen. Wenn du dann aber von 3 Monaten rückwärts guckst, dann merkst du, dass von den 7 Absagen immer noch 7 abgesagt haben, aber vielleicht haben dich 2 trotzdem weiterempfohlen.
Ja.
Also man muss dann mal so auch um die Ecke denken, ne? Und das so ein Fehlertagebuch, das fand ich einen total spannenden Ansatz.
Ja, finde ich auch auf jeden Fall eine gute Idee.
Schreibst du Journal oder schreibst du irgendwie auf?
Also ich schreibe mir immer ganz klassisch auf, wofür ich dankbar bin.
Oh wow, das ist
Das
auch
sind
gut.
auch ganz, ganz kleine Dinge. Also ob es jetzt irgendwie war, dass ich 20 Minuten spazieren gegangen bin oder mein Essen genossen habe oder halt, ob ich eine Zusage hatte, sowas in der Art, das schreibe ich mir dann auf, weil ich finde das total schön. Ich mache das auch tatsächlich mit der Hand, weil ich das dann wirklich auch noch mal mehr verinnerlichen kann. Und ich finde das schön, da dann durchzublättern und zu gucken, ach wow, was hast du denn alles Schönes erlebt? Das vergisst man nämlich schnell wieder.
Das ist ein total guter Tipp. Sehr gut. Abschließend vielleicht noch, wenn du deinem 3 Jahre zurückliegenden Ich etwas sagen würdest, wo ja auch ganz viele andere stehen, was würdest du Julia in 2021 sagen?
Also ich hätte ihr auf jeden Fall gesagt, dass sie nicht so streng mit sich sein muss, dass sie auch nicht so hohe Erwartungen an sich haben muss, sondern dass sich alles so ergibt, also alles wird so kommen, wie es kommen soll und dass es sich lohnt, auch in Tiefs, also in schlechten Phasen beharrlich zu sein, weil dann auch wiederum gute Phasen kommen und langfristig ist es so, dass der Weg, wenn man zurückguckt, finde ich, immer positiv ist. Da hat man die Tiefs gar nicht mehr so präsent im Kopf. Das wäre so das, was ich mir gesagt hätte.
Kann ich total unterschreiben. Finde ich sehr gut. Ja, vielen Dank, Julia, für diese Einblicke.
Ja,
Und
sehr gerne.
zusammengefasst, einfach nochmal, Nische kann super spannend sein. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ich mache jede Art von Endkunden, also von Privatkunden zum Beispiel, und ich mache auch von Dachboden bis Keller alles. Das ist völlig okay. Ihr müsst einfach die Entscheidung treffen, womit ihr euch wohlfühlt und was für euch funktioniert. Mit Julia einfach ein Beispiel, was sehr, sehr speziell ist, in eine ganz spezielle Richtung geht. Man muss einfach die Entscheidung treffen, was funktioniert für mich. Also vielen Dank, Julia, und bis ganz bald.
Tschüss.
Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.